Heute mal ganz woanders.
Wo sind wir denn?
Nun, in Müden an der Oertze.
Bei der wundervollen Johanna.
Danke. Ja.
Und Johanna ist der Head of INPP, auch das Herz von INPP, Deutschland. Und wir sind ja Fangirls.
Ja,
das kann man schon so sagen. Vielleicht, also, du hast ja schon gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt, aber wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Denn wir haben uns schon ganz lange auf diesen Tag gefreut. Wir finden es ganz toll, dich hier im Podcast begrüßen zu können.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen in Müden.
Vielen Dank.
Johanna, aber erzähl uns erstmal was von dir, damit so die Zuhörer so ein kleines Bild von dir bekommen. Du bist ja nicht nur INPP-Trainerin und Förderin und Ausbilderin und...
Ja, also tatsächlich sage ich ganz häufig, ich bin deshalb so gut in INPP, weil ich sonst nichts kann. Ja, oder ich sage, ich bin schon aufgewachsen mit INPP. Meine Mutter hat das ja nach Deutschland geholt, das Institut, und das war in den 90er Jahren, da war ich ein Teenager. Aber schon vorher hat sie angefangen, damit zu arbeiten, um meinem Bruder zu helfen, der Zerebralparese hat. Und das heißt, mein erster Kontakt war so mit 10, 11 Jahren. Und da wurde ich tatsächlich auch von Sally und Peter getestet. Ja, also die haben mich getestet in Chester.
Und Sally und Peter wer?
Ja, also Peter Blythe und Sally Goddard Blythe. Also Sally Goddard Blythe kennt eigentlich jeder, der es irgendwo schon mal was
genau.
von INPP gehört hat. Peter Blythe ist der Gründer des Programms und Sally hat die ganzen Bücher geschrieben, ja, wovon es ja auch viele gibt auf Deutsch. Genau, und ich habe dann als Jugendliche musste ich Versuchskaninchen meiner Mutter sein und habe auch schon mal ein bisschen geturnt, meine ersten Erfahrungen gemacht, meine ersten Einsen in Diktaten geschafft, was vorher nie möglich war. So. Und dann nach der Schule wollte ich eigentlich Schauspielerin werden oder nach Cambridge gehen, irgendwas ganz Besonderes. Und an den Schauspielschulen habe ich vorgesprochen, die haben mich nicht genommen. Die haben immer gesagt, du musst die Nase noch ein bisschen in den Wind halten. Das war so die Zeit, wo auf der Bühne Blut und Urin und so. Und ich war denen zu lieb. Also das hat nicht geklappt. Und das hat mich dann dazu gebracht zu reflektieren, was will ich eigentlich mal machen? Will ich abends, ich wollte immer schon Familie haben, will ich abends gerne auf der Bühne stehen und dann nach Hause kommen, wenn die Kinder schon schlafen? Oder ist das doch nicht so ganz meine Vorstellung vom Leben? Und dann habe ich gedacht, ach, was meine Mutter macht, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die arbeitet zu Hause, die ist immer da, die kann uns noch ein Mittagessen kochen und trotzdem macht sie irgendwie was, was sie so richtig erfüllt und was Spaß macht und was Menschen hilft. Und dann habe ich überlegt, welche Studienfächer wären dafür gut. Und dann habe ich Erziehungswissenschaft studiert in Hamburg, weil es die Möglichkeit damals gab, im Magisterstudiengang jedes Fach zusätzlich als Nebenfach zu studieren. Und so konnte ich Medizin und Psychologie als Nebenfächer wählen und musste mich ein bisschen mit dem Dekan der medizinischen Fakultät herumschlagen. Aber die Hochschulordnung hat es vorgesehen und so war das dann für mich möglich. Und dann konnte ich im Hauptstudium Schwangerschaftsvorsorge und Geburtshilfe und Neurologie besuchen in der Medizin. Als Fächer hatte auch meine Prüfung.
Das war dann schon die ganze Zeit mit Hinblick auf INPP.
Genau, also ich habe überlegt, welche Fächer studiere ich, damit ich gut vorbereitet bin, das zu machen.
Ach, wow.
Zwischenzeitlich hatte ich dann auch mal die Idee, in der Erziehungswissenschaft eine Professur anzustreben. Also es hat auch mal Abweichungen davon gegeben, aber mit 24 habe ich dann die Fortbildung besucht, zunächst bei meiner Mutter und habe dann angefangen. Also ich arbeite über 20 Jahre jetzt damit in der Praxis.
Ja.
Und das werdet ihr ja auch wissen, es macht einfach Spaß, weil es oft gut funktioniert. Ja, man kriegt viel zurück. Und so habe ich dann, ich habe versucht zu promovieren, dann 3 Kinder bekommen und bin aufs Land gezogen, weg aus Hamburg und bin noch eine ganze Zeit lang immer nach Hamburg wieder an die Uni gefahren, war da wissenschaftliche Hilfskraft. Hatte aber ein Thema, das hatte nicht so richtig viel zu tun mit INPP. Es ging um körperliche Erziehung im Kaiserreich, also es war so am Rande. Und das will ich auch nicht missen, diese 12 Jahre, weil das hat irgendwie so meinen Horizont total erweitert, die Dinge als relativ zu sehen, als kulturell, sozial bedingt und nicht so sehr immer als eindeutige Fakten.
Ja.
Und das hilft mir ganz doll in meiner Arbeit, merke ich. Aber kurz vorm 40. Geburtstag habe ich gesagt, Es gibt noch einen Weg, die Doktorarbeit nicht mehr im Nacken zu haben, als sie fertig zu schreiben. Ich kann einfach aufhören, sie zu schreiben. Und bin dann in mein 41. Lebensjahr gegangen und habe gesagt, jetzt mache ich ENPP. Hm. Und dann habe ich angefangen, die Fortbildung zu geben. Und das war 2018, der erste Kurs. Und seitdem bin ich in der Fortbildung tätig und seit 2023 habe ich die Leitung übernommen.
Spannend.
Ja.
Mega spannend.
Absolut.
Genau, und ich habe jetzt 3 Kinder, weil wie ich schon bei meinen Studienüberlegungen, ich wollte ja gern Familie, das habe ich geschafft. Familie, Haus auf dem Land, da wo wir jetzt sitzen, mit Blick auf die Örze.
Ja, genau. Es ist wirklich schade, dass das niemand von euch sehen kann. Wir haben vielleicht ein Foto auf Instagram davon, aber wir sitzen hier an einem Kamin, vielleicht hört man den auch, mit einem riesengroßen Fenster, mit Blick auf Felder und die Örze, die hier davor fließt. Ganz schön.
IMPP ist ja ein wahnsinnig großes Thema. Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen darüber. Vielleicht ist das auch heute nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen, wenn es dir Spaß macht.
Ja, mal sehen.
Wir würden dich ganz gerne löchern, also weil die Fragen auch einfach sehr häufig in Workshops kommen oder auch bei Gesprächen, privat auch von Eltern zum Thema Indikatoren. Also was führt dann eigentlich dazu? Wo sollte man so ein bisschen vielleicht nur die Augen öffnen oder den Blickwinkel vielleicht dahingehend verändern, die Neurobrille aufsetzen? Da würden wir gerne heute ein bisschen mit dir drüber sprechen wollen. Mhm. Ja, wollen wir gleich loslegen, oder?
Ja, schon.
Also, was würdest du sagen? Es ist ja immer ein Potpourri aus, also eine Vielzahl von, immer nicht nur ein Indikator, der jetzt sagt, oh mein Gott, jetzt neuromotorische Unreife vorprogrammiert, sondern mehrere Sachen. Aber was würdest du sagen, was wird in der Öffentlichkeit am meisten unterschätzt?
Also ich würde sagen, in der Öffentlichkeit wird am meisten unterschätzt die individuelle, intuitive Beziehung der Mutter zu ihrem ungeborenen Kind ernst zu nehmen in der Schwangerschaft, in der Geburt und auch in den ersten Lebensmonaten und die Mütter zu fragen und sie darin zu stärken, das genau zu spüren, sich selbst zu vertrauen und darauf zu hören. Mhm. Und ich glaube, der Pränatalpsychologe Ludwig Janus hat beim Kongress von so einer unheiligen Allianz gesprochen zwischen Müttern und Geburtshelfern. Und er meint damit, dass quasi das Versprechen von Sicherheit ja gegeben wird. Und das nehmen die Mütter gerne an, weil niemand sonst kommt und ihnen Mut zuspricht, auf sich zu hören. Und nach über 20 Jahren Geburtsanamnesen, die ich gehört habe, ist mein Gefühl, das ist quasi in der Öffentlichkeit der Aspekt, der am meisten unterschätzt ist und worüber sich am leichtesten ganz viele Dinge vermeiden ließen.
Mhm. Was meinst du genau mit dieser Verbindung zwischen Mutter und Kind? Kannst du das noch ein bisschen, kannst du darauf noch ein bisschen eingehen?
Vielleicht war das ein großes Thema auf der Hinfahrt hierher, ja?
Ach, ja, es ist aktuell auch gerade mein ganz großes Thema. Ich finde es ganz, ganz spannend.
Ja, also ich meine damit so das Gefühl, was die Mutter hat, wie es ihrem Kind geht. Mhm. Und man kann darüber den großen Begriff Intuition stellen. Es gibt viele Bücher ja auch schon darüber. Vieles kommt auch aus dem esoterischen Bereich. Das macht es nicht unbedingt leichter. Aber in der Pränatalpsychologie, was ja inzwischen auch mehr und mehr eine anerkannte Fachrichtung ist, bestätigen sich einfach diese Befunde und die Beziehung oder die Intuition, dass der Kontakt, den die Mutter aufbauen kann zu ihrem ungeborenen Kind, kann von total seelisch, spirituell bis zu einer körperlichen Empfindung reichen. Mhm. Und da wird es dann sehr physiologisch und das steht und fällt natürlich mit dem Körpergefühl und dem psychologischen Gefühl, was die Mutter für sich selber hat. Ja, also jetzt eine hyposensitive Mutter, also das heißt, das Nervensystem ist so aufgestellt, dass ich gegenüber Taktil, also Berührungs- oder Körpereigenwahrnehmungsreizen eher reagiere zu wenig sensitiv darauf. Ja, ich brauche stärkere Stimulation. Das sind häufig Menschen, die brauchen eine Gewichtsdecke oder die als Kinder rempeln sie überall gegen oder nehmen jeden zu doll in den Arm, auch wenn er das gar nicht will. Ne? Also das ist schon mal so ein Zeichen. Im Ruhezustand oder ohne starke Einwendung von außen spüre ich mich nicht. Und wenn das eine Voraussetzung ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, auch in so ein Körpergefühl zu kommen zum Baby. Und ich kann einfach sagen, in allen Geburtsamen, also genau kann ich das auch noch nicht fassen, ja, aber in diesen Anamnesen, wenn die Mütter über ihre Geburten sprechen, dann gibt es in der Regel diesen Punkt, wo sie sagen, und ich wusste genau so und so, aber die Geburtshelfer wussten es nicht und sie konnte es auch nicht vermitteln und dann wurden Entscheidungen getroffen, die in die eine oder andere Richtung geführt haben und genauso auch schon in der Schwangerschaft. Und das ist für mich letztendlich die Kunst in der Medizin oder in der Schwangerschaftsvorsorge, auch von Hebammen, das zu entscheiden. Wie lange nehme ich die Mutter ernst und vertraue darauf und wann ist mein Fachwissen und meine Diagnostik so, dass ich weiß, nein, hier muss ich jetzt, weil das kommt natürlich auch vor, dass die Mutter eben nicht im Kontakt ist oder es nicht wahrnimmt und dass ich von außen meine Verantwortung. Das gibt's natürlich auch. Der einfache Weg ist jetzt nicht zu sagen, okay, wir hören nur noch auf die Mütter. Ne? Also das geht nicht. Aber das muss sozusagen mehr wieder integriert werden. Mhm. Ist so meine Perspektive. Mhm.
Du machst das gut.
Ja, total. Ich fand es super verständlich.
Ja.
Ja.
Also würdest du sagen, dass wie die Mutter aufgestellt ist in der Schwangerschaft, dass das eins zu eins auf das Kind sich überträgt?
Nein. Ja, also ich meine, ihr wisst das auch, Mom gilt. Ja, also Mütter fühlen sich sowieso schon immer schuldig. Das wäre ja schrecklich, wenn ich das mit Ja beantwortet hätte.
Ja.
Ja, also nein, auf gar keinen Fall. Das gibt so wahnsinnig viele, wie du schon gesagt hast, Potpourri. Es gibt so viele Einflussfaktoren, das ist unglaublich multifaktoriell. Aber das ist eben, ich habe jetzt damit angefangen, weil du mich gefragt hast, ist das, was am wenigsten präsent ist, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Und das war mein Gefühl dazu, aber auf gar keinen Fall. Ich werde das oft gefragt, das ist ja auch, wie ist es mit der genetischen Prädisposition, ja, was kommt überhaupt über die Gene? Und da wissen wir inzwischen ja auch relativ viel darüber, dass die Gene auch einen großen Einfluss haben, als Prädisposition für eine neuromotorische Unreife. Und das kann auch eine Generation überspringen. Ja, es kann auch aus der Großeltern- oder Urgroßelterngeneration kommen, dass man eine Prädisposition hat für bestimmte Aspekte neuromotorischer Unreife. Und die haben Mutter und Vater und andere Vorfahren gleichermaßen. Aber natürlich ist die Mutter die Umwelt, in der das Baby sich entwickelt. Das heißt, das Stresshormonlevel der Mutter zum Beispiel, das hat schon eins zu eins einen Einfluss auf die Stresstoleranz, die das Baby entwickelt. Mhm. Aber das ist ein Einflussfaktor auf die Entwicklung von Stresstoleranz. Und dann kommen viele andere dazu, sodass man sagen kann, bei uns in der Anamnese versuchen wir immer wie so ein Puzzle. Ich bin dann auf der Suche, wo finde ich den Faden und wo ist die früheste Störung? Also gerade in der Erwachsenenarbeit merke ich sehr häufig, es gibt irgendwann so einen Punkt, da komme ich neuromotorisch und die Erwachsenen meistens dann auch psychisch an diesen Punkt, wo fing das an? Ja, wo ist die früheste Störung gewesen, auf der dann alles aufgebaut hat? Und das kann eine genetische Prädisposition sein, das hat dann psychologisch meistens nicht so einen großen Effekt, aber zum Beispiel eine Blutung in der Frühschwangerschaft oder der Schock, dass ich schwanger bin oder eine Infektion in dieser Zeit. Das geht eben von psychisch bis total physisch, können das Einflussfaktoren sein. Und deswegen hat natürlich die Verfassung der Mutter während der Schwangerschaft schon etwas mehr Gewicht auf die neuromotorische Entwicklung des Kindes, aber nicht eins zu eins.
Okay. Ja, also ganz oft, also werde ich auch gefragt, was hätte ich anders machen können? Also diese Schuldfrage, die hängt so über einem, ne? Ja, aber es ging dir ja hauptsächlich um die Intuition der Mutter, die häufig dann von im medizinischen Kontext so einem abgesprochen wird. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, oder nicht beachtet wird. Also es gibt kein Wissen darüber und auch die Vorträge von Bauer oder von Solms und selbst von Südhoff beim Kongress haben alle gezeigt, wie entscheidend das ist, ja, dass ich im persönlichen Kontakt bin, dass ich einen Resonanzraum habe in meinem Gegenüber und so, ne? Und ich, das ist gar keine Absicht, ja. Also die Medizin denkt aus der Krankheit in die Gesundheit. Das ist deren Fach. Das ist ja auch gut so. Dafür brauchen wir sie. Aber Schwangerschaft und Geburt sind per se ja keine Krankheit. Das steht schon überall tausendfach geschrieben. Und mein Vater hatte immer gesagt, Erziehung beginnt im Mutterleib, nicht im Sinne von, ich bringe dem Kind was bei, sondern er hatte so ein Erziehungskonzept nähren, führen, lassen. Also diese Aspekte sind da drin gegeben, was, wie kriege ich das Kind groß, bringing up the children, würde man im Englischen sagen oder so. Und die Pädagogik denkt aus der Gesundheit in die Gesundheit. Ja, also wo komme ich so aus der Gesundheit raus, dass ich krank bin, dann brauche ich die Medizin, um wieder zurückzukommen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eben auch ein Fehler der Fakultäten an den Universitäten, die ausbilden zu diesem Bereich. Das ist für mich eine Mischung aus Medizin und Pädagogik und natürlich auch Psychologie, wenn man so will, und die Pränatalpsychologie mit einbezieht. Ja.
Spannend. So spannend.
Und die Medizin muss ja so denken, ich will Todesfälle verhindern.
Ja. Ja,
das heißt, deren Denken ist immer aus dieser Perspektive, wie kann ich auf jeden Fall verhindern, dass es zum Todesfall kommt. Und deswegen arbeiten die so, wie sie arbeiten. Das funktioniert ja auch relativ gut. Aber man muss halt die Waagschale finden und nicht übersehen, was für pädagogische Konsequenzen das hat, was man vielleicht aus Sicherheitsgründen tut. Ja, und deswegen brauchen die Frauen eben so eine Ermutigung. Ja, wer hat das schon? Ich hatte jetzt das Glück, dass eben mein Vater hat viel mit Hebammen gearbeitet aus der Erziehungswissenschaft heraus. Das heißt, ich habe schon Geburtsvideos geguckt, ich habe mich mit dem ganzen Thema befasst. Ich habe in der ganzen Schwangerschaft Michel Audin und solche Bücher gelesen und mit Affirmationen an meinen Ängsten gearbeitet oder so. Und trotzdem hier nochmal zur Schuldfrage. Auch die ganzen Anamnesefaktoren und Indikatoren kannte ich. Und trotzdem ist bei mir nicht alles glatt gelaufen. Und ich arbeite auch mit meinen Kindern im INPP-Programm, weil ich es toll finde. Und weil einfach Dinge passiert sind, so ist das Leben. Also das auch schon mal zur Entlastung. Diese Vorstellung der einen perfekten neuromotorischen Entwicklung, wo alle Rahmenbedingungen stimmen, die gibt es nicht. Man würde vielleicht auf Englisch sagen, that's bullshit. Also das ist einfach nur in unserer Fantasie möglich. Das können wir nicht, gibt es in der Realität nicht. Und das sage ich auch Eltern immer sofort am Anfang. Und mir ist halt immer so wichtig, die Waagschale oder in die Mitte zu kommen. Ja, zwischen, okay, dann ist ja alles okay. Nein, so ist es eben auch nicht. Und ich glaube, darüber wollt ihr mit mir auch so ein bisschen sprechen.
Ja.
Ne? Und ein Faktor kann eben sein, okay, wenn jetzt zum Beispiel junge Frauen, und die wollen schwanger werden und viele sind ja schon und denken auch darüber nach, was kann ich tun, wie kann ich mich vorbereiten? Und da wäre ein so ein Punkt zu gucken, okay, wie ist eigentlich der Kontakt zu meinem eigenen Körper? Ja, wie fühle ich mich? Und ist das nicht gut? Naja, dann kann man zum Beispiel eine neuromotorische Entwicklungsförderung machen. Ja, oder andere Dinge zur Massage gehen oder ja, selber sich was ausdenken. Auch das, ja, also wir sind so gehandicapt häufig daran zu denken, dass wir selber eine Lösung finden durch Ausprobieren und darauf achten, wie reagieren wir da drauf. Und das ist zum Beispiel auch, was ich immer sage zu der Behandlung von Säuglingen. Da sind wir erst ganz in den Anfängen, haben wir dieses Jahr ein Arbeitstreffen, wo erste Ausprobieren, Erfahrungsberichte gesammelt werden. Was mache ich denn mit der INPP-Methode mit Säuglingen? Und wenn ich heute gefragt werde, dann sage ich, das Entscheidende ist, alles für möglich zu halten und zu etwas zu probieren und dann ganz wachsam zu achten, wie reagiert jetzt das Baby darauf? Ich kann auch nicht sagen, ob dieses Kind nun hypo oder hyper, ja, ist es über- oder unterempfindlich, in dem Sinn. Das kann ich nur ausprobieren und das kann auch von Tagesform zu Tagesform, vom einen Extrem ins andere switchen. Das heißt, an dem einen Tag, wo ich durch langsames Schuckeln das Baby beruhige, geht es am anderen Tag nur auf den Gymnastikball. Ja, also, oder einen Tag muss ich es anfassen und pucken und den anderen Tag brauche es Freiraum und Bewegung. Aber ich kann ausprobieren, in dem Wissen, das ganze Spektrum ist möglich. Mhm. Und nicht, es gibt nur dies oder das ist das Richtige oder so. Mhm. Das könnte ich auch überhaupt nicht sagen. Ich könnte kein Buch schreiben über, wie gehe ich richtig mit einem Säugling um. Aber ich kann etwas probieren, ja, mit Respekt und Vorsicht vor dem Gegenüber und dann achte und dann warte ich. Und auch nicht nur eine Sekunde, ja, ihr wisst ja auch, Reaktionen kommen oft verzögert, dann warte ich auf die Reaktion. Und dann vertraue ich auf meine Wahrnehmung, dass ich das schon spüre, wie das beim Gegenüber ist. Und genauso kann man das auch übertragen, wenn ich mit mir selber was ausprobiere. Und dann warte ich auf meine Reaktion. Und das kann mir niemand von außen so sagen. Ja, und so arbeite ich auch inzwischen ganz viel mit Kindern von 3,5 bis Erwachsene mit 65 oder noch älter. Dass ich sage, ich habe zwar das Wissen, aber wenn die Übung, die ich vergebe, ausprobiere, dann kriege ich erst die Rückmeldung, ob das richtig ist. Mhm. Ja, weil mein ganzes Wissen nicht dahinter kommt, wie deren Körpereigenwahrnehmung und dann auch meine Spiegelneuronen das wahrnehmen können. Mhm. Ja, ich muss nur meine Antennen dafür ausrichten. Und ich denke, das kann man üben, indem man es halt tut. Und das wäre so ein erster Punkt. Okay, ich will schwanger, was kann ich tun? Ja, okay. Wie bin ich eigentlich mit mir selber in Kontakt? Und deswegen muss ich nicht zur Therapie oder ich muss auch nicht unbedingt eine Entwicklungsförderung machen. Mhm. Obwohl ich immer sage, jeder hat eigentlich im Leben eine schöne Entwicklungsförderung verdient. Gerade weil sich ja eben die ganzen Indikatoren und Störfaktoren, es gibt immer irgendwas. Mhm. So. Und das wäre so eine erste Möglichkeit einzusteigen. Das zweite, ganz wichtig, will ich gleich hinterher setzen. In dem Zusammenhang bin ich blockiert in der Wirbelsäule. Ja, also osteopathisch, chiropraktisch, bis hin zu manualtherapeutisch, keine Ahnung, wem man da vertraut. Also ob ich jetzt darauf gucke, ob ich quasi eine geburts- und schwangerschaftsinduzierte Blockade am Atlas habe, also KISS oder KID-Syndrom, oder ob ich das für Schwachsinn halte, aber anders auf die Wirbelsäule gucke, das halte ich für sehr entscheidend, denn solche Blockaden, entweder in der Lendenwirbelsäule oder meistens, wenn in der Nackenwirbelsäule was ist, dann verzieht sich das ja trotzdem und ich habe die Gegenblockierung oder manche. Das ist nicht mein Fachgebiet, ja. Ich nenne das jetzt mal Blockierung. Manche Osteopathen mögen sagen oder Manualmediziner, wir nennen das ganz anders. Das ist mir letztendlich egal, aber zwischen Muskeln und Knochen und Faszien eine Schiefstellung, ja. So. Und diese Schiefstellung, insbesondere im Beckenstand, kann halt dazu führen, dass die Aufhängung der Gebärmutter nicht optimal ist. Das macht dann der Mutter Schmerzen. Aber das kann dann eben auch schon begünstigen, dass das Baby eine Schiefstellung kriegt. Also weil es einfach, und das ist fürs Gleichgewichtsorgan in seiner Entwicklung natürlich auch ungünstig, weil es nach rechts und links oder nach vorne und hinten unterschiedliche Erfahrungswelten hat. Und das ist so für das eigene Wohlbefinden während der Schwangerschaft, aber auch für die Umgebungsumwelt des Kindes und auch im Hinblick natürlich auf die Geburt, ja, dass sich das Becken gut weiten kann. Und während der Schwangerschaft kann man daran nur bedingt arbeiten, ja, weil man immer ein Risiko von Fehlgeburt oder Frühgeburt hat.
Bei diesen ganzen Blockaden, also wenn sprechen wir davon auch von so einer Beckenendlage, die daraus, also wenn ich eine Blockade als Mutter habe, dass sich auch solche Lageabnormalitäten daraus entwickeln können?
Also das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich würde immer den Umweg gehen über das Gleichgewichtssystem. Also für uns ist es so, ja, ein möglicher Zusammenhang ist gegeben. Aber wenn quasi die Entwicklung des Gleichgewichtssystems suboptimal verläuft, dann hat das Baby eine schlechte Orientierung. Und dann weiß es halt nicht so genau, wo muss ich raus, wie Sterngucker oder Beckenendlagen. Ich hatte gerade eine Mutter, die hat mir ein Beispiel erzählt von der Geburt. Es lief eigentlich so alles ganz wunderbar. Und dann ist sie in die Wanne gegangen, weil sie sich das vorher so vorgestellt hat, dass das auch schön wäre, zu Hause in die Wanne zu gehen. Und das sind ja geänderte Schwerkraftverhältnisse auf einmal, wenn die Mama dann mitten in der Geburt in dieses Geburtsbecken, das war auch nicht eine Badewanne, die hatte so ein Riesenbecken. Und dann hat sich das Kind aus der richtigen Geburtslage, also es hat wie sich ständig hin und her gedreht in eine Sternguckerlage und wie auch immer. Und dann musste die Hausgeburt abgebrochen werden. Und letztendlich ist das Kind mit Kristellern im Krankenhaus dann auf die Welt gekommen, kurz vor Sauglocke. Aber es ging jetzt noch gerade so. Und das weiß ich ja nicht hundertprozentig, aber es würde mir für mich so Sinn ergeben. Und das meine ich halt, die Mutter hat auch genau gesagt, das lief alles gut. Und dann war ich da im Wasser und das hat irgendwas gemacht. Und das Kind ist hin und her gehopst und hat sich also aus der richtigen Lage verdreht. Und natürlich gibt es 1000 Wassergeburten, wo es nicht passiert ist. Ja, also um Gottes Willen, das soll jetzt überhaupt nicht heißen, Wassergeburt ist jetzt eine Gefahr, aber dass man sich bewusst macht, das sind andere Voraussetzungen fürs Gleichgewichtssystem. Und wenn es dann vorher schon eine Unsicherheit, die kann als genetische Prädisposition oder durch viele andere Faktoren, über die wir sicherlich noch sprechen werden, verursacht werden. Und dann kommt das zusammen. So, und das in meinem Gespräch mit der Mutter kam so aus, eigentlich wusste sie das, aber sie hatte ihre Vorstellung.
Und wir bei der schönen, Intuition sind, ja.
Von der schönen Hausgeburt, ja, im Wasser. Und hat also von der Vorstellung, und das wisst ihr ja auch, damit kämpfen wir ja ganz viel mit Instagram und TikTok und so weiter, dass es ganz viel darum geht, eine Vorstellung vom Leben zu präsentieren, mehr als das Leben selbst zu fassen zu können. Und ich war in Amerika als Austauschschülerin in Texas 1997, glaube ich, 96, 97. Und das hat mich so verwundert. Da war der Riesenschulball und die haben ein Riesenbrimborium gemacht. Wer geht mit wem und so weiter und welches Kleid. Und dann sind wir essen gegangen und zu diesem Schulball. Und wir waren nur da, um das Foto machen zu lassen. Und wir waren gar nicht auf dem Ball. Wir haben gar nicht getanzt. Es ging nur, das ganze Brimborium ging darum. Und auf dem Ball waren nur die Uncoolen. Ja, aber wer cool war, der fuhr nur dahin für das Foto. Wow. Und auch meine Gastfamilien, let's take our picture. Ja, und ich merke manchmal jetzt mit meinen Kindern auch, wir waren rodeln oder so. Und wichtiger als das Rodeln war mir eigentlich, dass ich ein anständiges Foto für den, nun gut, nicht Instagram, aber den Kalender der Großeltern habe, wie sie da im Schnee mit ihrem Schlitten sind. Ja, ja. Also, und das ist eben auch etwas, was so eine die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen spielen, natürlich eine große Rolle. Aber auch nicht zu 100%. Das ist ein Bereich und da erlebe ich eben so etwas, ne, man ist sehr viel im Außen, in der Vorstellung, wie etwas sein soll und da kann ich vielleicht mal überleiten zum Ultraschall.
Super.
Ja, weil das ist ja auch etwas sehr Äußerliches für die Mutter. Sie sieht auf einem Bildschirm das Kind, ja, und wir sind sehr visuell, wir wachsen so auf. Das heißt, das geht sofort ganz tief rein und wir sind gerührt davon. Wir weinen, wir sehen das Herz schlagen, vielleicht hören wir es auch und sehen da unser Baby und dem geht's gut und der Arzt sagt, es geht dem Baby gut. Und aber wir sind nicht in unserem inneren Gefühl
im Kontakt
beim Baby. Und die WHO sagt ja auch nur noch indikationsbezogen schallen, nicht mehr präventiv, nur indikationsbezogen.
Auch nicht mehr diese drei?
Nein, nur indikationsbezogen, weil man keinen positiven Effekt feststellen konnte wissenschaftlich für Schwangerschaftsoutcome von Ultraschall und die Andeutungen in Studien, dass es negative Einflüsse haben kann, gibt es.
Magst du darauf eingehen? Ja,
dazu sage ich gleich was. Jetzt muss ich erst zu dem Außen-Innen nochmal zurück. Ne? Genau. Und da haben wir den und ich wollte am nächsten Tag wieder hin. Ich wollte wieder sehen, dass dem Kind gut geht. Und es hat mich bestimmt 3-4 Wochen gedauert, wieder zurückzukommen in mein Gefühl, es ist alles okay. Und nicht in mein Wissen, es ist alles okay.
Ja.
Ne? Und das ist zum Beispiel ein Aspekt in der Geburtsmedizin. So, und jetzt können wir über Ultraschall als Indikator sprechen.
Mir fällt gerade ein, was du erzählt hattest. Ich hatte das bei meiner großen Tochter aufgrund meiner familiären Geschichte, musste ganz häufig Ultraschall gemacht werden. Und haben wir dann auch gemacht. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl. Ich war dann ich wollte dann auch auf Sicherheit gehen, ne? Und
so abhängig dann davon.
Genau, ja, genau. Und ich bin auch jedes Mal dem Termin, habe ich hingefiebert. Und bei meiner zweiten, da haben wir beide dann auch gesagt, okay, egal was passiert, wir sind gut vorbereitet, wir müssen das jetzt, also wir schaffen das schon irgendwie, also warum denn auch nicht? Und da haben dann gesagt, okay, diesmal nicht. Aber die drei mussten wir trotzdem machen. Oder haben wir trotzdem gemacht. Also, das war jetzt. Und seit wann braucht man das nicht mehr? Also seit wann ist das so?
Also das ist jetzt eine Vorgabe von der WHO. Ich glaube, das ist schon bestimmt 5-6 Jahre.
Ach.
Also, dass ich das nutze, müsste ich recherchieren, weiß ich nicht aus dem Kopf.
Auch nicht. Das ist wichtig.
Aber bis das ist ja erstmal nur eine Vorgabe der WHO. Mhm. Ja, das heißt ja jetzt noch nicht, dass jede Praxis das so und so macht. Und
im Gegenteil, ich wurde ja schon komisch angeguckt, weil ich die Vorsorgeuntersuchung lieber bei meiner Hebamme gemacht habe.
Ja.
Und nur bei diesen drei Ultraschallen war in der Schwangerschaft mit meinem Kind. Und da, das war schon so, na, wenn Sie sich da sicher sind. Und ich so, ja, ich bin mir ganz sicher.
Ja, ja, genau. Ne? Also es wird sehr viel auf Sicherheit und mit Angst gearbeitet. Ja. Und aus deren Berufsethos heraus kann ich das auch verstehen. Mhm. Und die gängigen oder bekannten Ergebnisse bei der WHO sind halt A, es kann zu einer Erwärmung des Gewebes kommen, insbesondere wenn der Ultraschall transvaginal durchgeführt wird. Es ist eine extreme Schallbelastung für das Ungeborene. So ungefähr wie wenn man in Hamburg unter der Holzenstraße steht und darüber fährt die S-Bahn. Also sehr, sehr laut und viele drehen sich ja auch weg.
Ja.
Hm. Ja, viele gehen ja in den Rückzug und was macht man noch viel länger, damit man endlich was sieht?
Ja, ich möchte jetzt endlich so ein schönes Foto.
Oder sie fangen an zu zappeln oder was auch immer. Und genau, ich war ja da mit der Waagschale. Also diese Erkenntnisse hat man für uns aus der Praxis, sehen wir so einen gewissen Zusammenhang, insbesondere wenn der Ultraschall vor dem dritten Monat gemacht wird. Also wenn so am Anfang schlägt das Herz, 6., 7. Woche. Ja, das ist ja die Phase, wo die Rückzugsreflexe aktiv sind. Ich rede jetzt in Alter des Embryos, nicht in Schwangerschaftswochen. Ne? Mhm. So. Und wenn die Rückzugsreflexe aktiv sind und dann kommt eben von außen diese Bedrohung, sag ich jetzt mal, ja, das kann zu einer Überreaktion führen. Plus auch später vermuten wir einen Zusammenhang zur auditiven Verarbeitungsentwicklung. Ja, einfach. Das ist dann aber eine Frage, treffe ich genau einen kritischen Zeitpunkt, wo das störend ist, oder treffe ich den nicht? Mhm. Ja, so das auf der einen Seite. Und dann eben, was ich gesagt habe, für das Gefühl der Mutter zu sich selbst und zum Baby ist ein Ultraschall eher störend. Trotzdem würde ich das abwägen, weil wenn eine Mutter sagt, ich komme, so viel ich auch an mir arbeite, nicht in ein Gefühl von Sicherheit, dann würde ich sagen, geh und mach einen Ultraschall. Ja, dass du einmal in ein Gefühl von Sicherheit kommst, weil das reduziert Stresshormone und das ist gut für das Baby. Ne? Und so, das meine ich mit der Waagschale. So kann man es abwägen. Und so gibt es Situationen, wo dann der Ultraschall besser ist, ja, weil das dann die Mutter eben beruhigt
wird. Würdest du sagen, dass Stress einer der größten Faktoren ist?
Ja, also Stress ist ein super wichtiger Faktor. Dafür ist die Studienlage auch schon sehr, sehr breit. Und besonders wichtig ist, anders als es noch in unserem Fragebogen steht, aber ihr habt es auch schon anders gelernt. Es ist nicht nur der Stress relevant im letzten Drittel der Schwangerschaft oder um den 6. Monat herum, sondern jeder Stress in jeder Phase der Schwangerschaft ist relevant. Und es gibt Ergebnisse in Bezug auf Persönlichkeitsstörungen, die häufiger auftreten, Depressionen, Wachstumsstörungen, die Babys sind zu klein und so weiter. Ne? Es kommt natürlich auf die Intensität des Stresses drauf an, aber das spielt eine ganz, ganz große Rolle auch in der Adaption auf Stresshormone, die das Baby hat. Und manche Studien zeigen halt an, wenn sie den Einfluss von Stress auf die motorische nachgeburtliche Entwicklung untersuchen, dass früher Stress keinen Effekt hat. Aber die gucken eben nicht, dass diese dann häufig zu früh in der Motorik sind. Ja, bei uns geht es ja immer nicht nur das Kind, was zu langsam in seiner motorischen Entwicklung ist, ist auffällig, sondern auch das Kind, was zu schnell ist in seiner motorischen Entwicklung und nicht ausführlich seine Meilensteine durchturnt, hat eine Auffälligkeit im Sinne von neuromotorischer Unreife. Und der frühe Stress, den sehen wir ja sehr in Verbindung mit persistierenden Rückzugsreaktionen, also sprich persistierenden Furchtlähmungsreaktionen, das ist noch eine Hypothese, ja. Aber wenn das beibehalten wird als Reaktion, dann führt das häufig schon im Säuglingsalter zu einer Überkompensation. Und das startet so ab dem 4., 5. Lebensmonat, wenn die Entwicklung des Kortex, also des Großhirns, so weit vorangeschritten ist, dass die Willkürmotorik mehr übernehmen kann, dann fängt das Baby an, die Unreife zu kompensieren, indem es zu schnell, zu viel. Immer, oh, wie machen die anderen das? Die sprechen häufig auch sehr früh. wie kleine Professoren, ja. Und wenn sie dann als Erwachsene in die Praxis kommen, dann sagen sie, ich habe schon immer ein Erwachsenengehirn gehabt. Ja, so. Und da fehlt natürlich, das ist mit unglaublicher Rigidität und kann bis in Richtung von Zwangsstörungen gehen oder so, weil ich muss mich so zusammenreißen dafür. Ich kann mich dem Fluss des Lebens schlecht hingeben, ja, weil ich es alles immer kontrollieren muss. Jetzt bin ich schon sehr ausgeschweift, aber zurück zu dem Punkt. Also das haben Untersuchungen ergeben, früher Stress macht keine motorische Retardierung. Deswegen hat man oft gesagt, okay, das ist noch nicht so schlimm, der Stress in der Frühschwangerschaft. Aber was wir erleben in den Anamnesen ist, dass das eben zu einer besonders tiefgreifenden Unreife führt, weil das Nervensystem in der Reaktion auf Stress immer im Alltag noch zurückgreift auf die allerprimitivste Reaktion, nämlich den Rückzug.
Und ich finde das auch so wichtig an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass ja so, wie wir aktuell in unserer Gesellschaft leben, gerade die ersten 3 Schwangerschaftsmonate wahnsinnig stressbelastet sind, weil wir irgendwie noch die Schwangerschaft vielleicht verheimlichen. Wir müssen uns trotz irgendwie, wir sind sowieso am Grübeln, können wir das Kind behalten? Diese Ängste, wollen wir das Kind überhaupt behalten? Bleibt es denn da, wenn wir es behalten wollen? Und dann müssen wir vielleicht unserem Chef noch was vorgaukeln, weil wir können die Schwangerschaft gar nicht offen leben und müssen in dieser Schwangerschaft uns mit so vielen Dingen beschäftigen und sind so vielen Stressoren ja ausgesetzt, dass eigentlich ja genau diese ersten 3 Monate schon eine wahnsinnig hohe Stressbelastung häufig mit sich bringen.
Ja, unbedingt, das sehe ich genauso. Und man hat ja auch festgestellt, während des Corona-Lockdowns, ich weiß die Prozentzahl nicht, aber gab es signifikant weniger Frühgeburten. Ja, und das zeigt aus meiner Perspektive, dass wir in unserem normalen Alltag, und das meint nicht nur die Arbeit, das meint auch unser Social Life. Wir leben einfach auf eine Art und Weise übertrieben.
Ja, auf einer Überholspur, ja, permanent.
So, ne? Das ist zu anstrengend und das führt zu Frühgeburten. Und wenn durch den Lockdown, wir mussten zu Hause sein, okay, es gibt auch negative Effekte, ganz klar, wissen wir auch. Gewalt in den Familien, da, aber prozentual kann man erstmal sagen, sind die Frühgeburt, also ist die Rate an Frühgeburten rückgängig gewesen. Und Frühgeburtlichkeit hat ja sehr viele unterschiedliche Ursachen, aber eine könnte eben sein, auch ungünstige Startbedingungen in den ersten 3 Monaten durch Stresshormone.
Ja.
Also Stresshormone, ganz generell kann man sagen, verringern, dass Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden im sich entwickelnden Baby. Und das heißt, dass alleine das Wachstum des Nervensystems und die Zellvermehrung und die Zellverbindung und diese ganzen Dinge können dadurch betroffen sein. Und die Zeit ist ja begrenzt. Also ja. Das ist immer so das Problem dabei. Das macht nichts kaputt, ja, aber es verzögert sich. Deswegen sprechen wir auch häufig von Entwicklungsverzögerung. Es ist nicht kaputt, es ist nur verzögert. Und das Intrauterine kann ich halt dann später schlecht nachholen. Es sei denn, ich mache eine Entwicklungsförderung, dann geht es natürlich schon ganz gut. Aber nicht so in meinem normalen Alltag. Und das wäre natürlich auch dann wieder so ein gesellschaftspolitisches Thema.
Ja.
Und auch da gilt wieder, das muss ich im Kontakt und im Einklang mit der einzelnen werdenden Mutter besprechen, weil nicht für jede Mutter ist es eine Entlastung, zu Hause zu bleiben.
Ja.
Ja, oder ihren Beruf nicht mehr ausführen zu können oder wie auch immer. Aber das braucht eine Berücksichtigung. Im Sanskrit hat mein Vater immer gesagt, heißt Ehefrau, nehmen wir jetzt mal Mutter, dafür die Tragende, die getragen wird. Ja, so. Und das finde ich eigentlich so ein ganz schönes Bild, ne, ja, dafür. Und das ist überhaupt nichts Egoistisches für diese Mutter, ja, sondern das ist wirklich gesellschaftlich relevant für die zukünftigen Generationen.
Ja.
Das hört ja auch schon oftmals mit dem Wochenbett. Das ist genau das Gleiche, ne? Also es heißt ja nicht umsonst Wochenbett. Und auch da, wie viele frisch gebackene Mamas unterwegs sind aus diversen Gründen, ne? Aber auch da nimmt sich ja auch keiner mehr die Zeit.
Ja.
Und da eben auch wieder zu sagen, ich würde eben, wenn wir das zurückführen auf den Kontakt zu sich selber, dann brauchen wir keine Vorschriften, nur Möglichkeiten. Und dann gibt es die Mama, für die ist das gut und die Mama, für die ist das gut. Ja, also das ist mir ganz wichtig. Ich will überhaupt nicht in irgendwelches, es gibt so Furchen, in die man so flügen kann. Ja, das ist alles schlecht oder das ist alles gut. ne, und irgendwelche tollen idealistischen Bilder und so. Das will ich eigentlich vermeiden. Ich will, dass man auf die Fakten guckt und dass man dann zurückgeht in den Kontakt zu sich selber und sagt, und das ist für mich gut. Aber man darf nicht so tun, es gibt die meisten, die sagen, oh, das ist alles schlecht, oder die anderen sagen, man muss es auf jeden Fall so und so machen. Und das glaube ich nicht. Hm. Ne? Und das ist zum Beispiel, jetzt geht mein schönes ADHS-Gehirn, kommt dazu tatsächlich zum Thema künstliche Befruchtung.
Ich wollte gerade auf das Thema mütterliche Hormone und welche Rolle die spielen.
Ja, okay, aber dann ist ja dieselbe Idee. Ne? Da kommen wir dann ja auch zu.
Ich mache hier nebenbei einfach mal ein bisschen Haken.
Hat Johanna schon anmoderiert? Check. Auch das.
Super. Gott sei Dank haben wir am Anfang Hallo gesagt, sonst weiß keiner, dass wir auch sind.
Ja.
Foto.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, Hormone.
Also ich wollte sagen, mit der künstlichen Befruchtung, Ich will überhaupt nicht moralisch darüber sprechen und sagen, ja, das ist schlecht oder das ist gut oder wie auch immer. Ich will einfach darauf hinweisen und sagen, aber die Fakten dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ja, also das, was wir wissen, was auch die Wissenschaft erforscht dazu oder was wir eben in der Praxis erleben, es wäre eine Lüge zu behaupten, es wäre dasselbe. Ja, wie wenn es eine natürliche Empfängnis, man muss ja auch so aufpassen mit den Begriffen, weil da hängen ja immer so große Bereiche dahinter. Es ist einfach anders. Ja, und das wäre aus meiner Sicht halt, man würde sich in die Tasche lügen, wenn man das nicht anerkennen würde und wenn die Mediziner nicht auch darüber informieren. Und ein Aspekt, der anders ist, und der kann auch vorkommen, wenn eine Mutter trotz Pille schwanger wird. Ja, dann habe ich denselben Effekt, wenn wir jetzt mal über die Hormone sprechen, ja, mit ihrem Einflussfaktor. Das heißt, das ist überhaupt kein Bashing gegen künstliche Empfängnis oder so. Das soll es bitte nicht werden. Aber ich muss mir angucken, was macht das mit der Entwicklung des Kindes in den Voraussetzungen, wenn künstliche weibliche Geschlechtshormone im Blut der Mutter sind. Und das ist bei der künstlichen Befruchtung natürlich enorm. Je nachdem, wie lange vorher die Eizellen entnommen worden sind, das wird ja sehr mit Hormonen gepusht, dass man viele reife Eizellen entnehmen kann. Ist das schon länger her? Hat es weniger Effekt? Ist das aber kurz vorher gewesen? Einige Monate, wir sagen häufig, ganz sicher ist man mit einem Jahr, das vorher genauso wie mit der Pille ein halbes Jahr es so kann. Und ab 3 Monate vorher geben wir im Fragebogen ein Jahr für die Hormonfrage, ja, dass das noch Einfluss hat. Also 3 Monate vorher, wenn man diese massive Bombardierung mit künstlichen weiblichen Geschlechtshormonen gehabt hat, ist das noch so im Blut, dass es einen Einfluss haben könnte. Und genauso ist es mit der Pille oder anderen hormonellen Verhütungsmethoden, ne, nach denen wir dann fragen im Fragebogen. Und die Auswirkungen sind diese. Also grundsätzlich kann man sagen, dass künstliche, zugeführte weibliche Geschlechtshormone vermutlich einen störenden Effekt auf die neuromotorische Entwicklung insgesamt haben. Also dazu gibt es erste Untersuchungen, die auch in Zellis Buch ABC des Lernerfolgs publiziert sind. Das heißt ganz allgemein, das ist ein Störfaktor. Das gehört da so nicht hin. Ja, also was?
Die Couch auseinandergenommen. Oh Gott.
Das ist bei mir auch schon passiert. Du musst das einfach wieder hochziehen. Ja, deins ist auch nicht.
Oh, ist immer Johanna. Ich werde wohl nicht mehr eingeladen.
Ich bleibe die Couch so bekleckert. Manu.
So. Wenn man es ganz hochzieht, dann geht es ganz runter. Nee, du musst jetzt einmal den Schrank wegschieben.
Oh nein.
Ganz runter machen und dann kriegst du es wieder hoch.
Toll. Gut.
Genau, also grundsätzlich gibt es quasi erste Ergebnisse, dass darüber generell neuromotorische Entwicklung während der Schwangerschaft beeinträchtigt sein kann. Das ist bei Sally im ABC des Lernerfolgs auch veröffentlicht. Und was ich speziell beobachtet habe in der Praxis ist, dass häufig Kinder mit frühem Einfluss von weiblichen Geschlechtshormonen Probleme haben in der Gleichgewichtsverarbeitung. Und dafür ist wichtig, zwischen Gleichgewichtsverarbeitung und Gleichgewichtsfunktion zu unterscheiden. Wenn wir so von Gleichgewicht sprechen, meinen wir in der Regel, wir stehen sicher. Ja, das ist die Gleichgewichtsfunktion. Und das ist eine Kombi aus, ich weiß, wo ich bin, im Verhältnis zur Schwerkraft und meine Muskeln reagieren so darauf, dass ich aufrecht bleibe. Ja, das ist die Funktion. Und wenn ich von Gleichgewichtsverarbeitung oder Gleichgewichtswahrnehmung spreche, dann meint das nur die Sensorik. Das heißt also nur der Impuls, der aus dem Innenohr, ja, aus den Bogengängen ankommt beim Gehirn und mir rückmeldet, wo bin ich im Verhältnis zur Schwerkraft. Und die Bogengänge nehmen in der Regel so in der 7., 8. Schwangerschaftswoche ihre Arbeit auf. Natürlich auch Utriculus und Sacculus, aber insbesondere eben die Bogengänge im Ohr und fangen an, erste Impulse zu senden ans Nervensystem. Also erste Gleichgewichtswahrnehmung entsteht in der 7., 8. Schwangerschaftswoche. Ich spreche wieder vom Alter des Babys, nicht die medizinischen Schwangerschaftswochen. Und wir wissen aus Ultraschallfilmen, dass die Embryonen in dieser Zeit eine Schaukelbewegung machen nach vorne und hinten. Ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Übung bei uns im Programm, die embryonale Bewegung. Und diese Bewegung hat vermutlich die Funktion einerseits, dass überhaupt sichergestellt ist, dass Gleichgewichtsreize produziert werden. Das heißt, das Kind ist nicht abhängig von den Bewegungen der Mutter, damit sein eigenes Gleichgewichtssystem anfängt zu arbeiten, sondern das ist so ausgerichtet von der Natur, dass das Baby aktiv selber aus seiner Bewegung heraus seine ersten Gleichgewichtsreize produziert. Und daran kann man sehen, wie wichtig das ist, ja, für die Entwicklung des Babys, dass das Gleichgewichtssystem anfängt zu arbeiten. Also da ist das sichergestellt. Und in dieser frühen Phase gehen wir halt davon aus, dass diese Hormone dann häufig noch einen Einfluss haben. Und jetzt kommt ein bisschen Assoziation dazu. Dazu gibt es noch keine konkreten Studien. Ich habe nur meine Beobachtungen in der Praxis und dann überlegt, wie könnte das sein? Wir wissen aus vielen anderen Studien, dass weibliche Geschlechtshormone einen Effekt haben aufs Gleichgewicht, der ungünstig ist. Ja, also werdende Mütter oder stillende Mütter kriegen plötzlich Höhenangst, können nicht mehr schaukeln, können nicht mehr Karussell fahren, ja, kriegen riesen Panik, wenn das Kind irgendwo oben ist oder wie auch immer. Und das ist ein von der Natur gewollter Zustand, damit die Mutter am Leben bleibt. Die sollen nichts Waghalsiges mehr tun. Ja, deswegen ist ein bisschen das Gleichgewichtssystem in der Wahrnehmung dysreguliert durch die Hormone, damit ich quasi so mich verhalte, dass ich in Sicherheit bleibe und mein Kind ist ja davon abhängig, dass ich überlebe, auch überleben kann. Und das geht dann wieder weg. Es sei denn, man ist schon über 40 und die Vestibularneuronen, die zwischen 30 und 80 sich reduzieren um 50%, haben sich schon ein bisschen reduziert. Das merkt man meistens ab 40. Ja. Oder ich hatte vorher schon eine neuromotorische Unreife und deswegen im Gleichgewichtssystem Probleme. Dann ist das so, dass die Mütter sagen, seit ich schwanger bin, kann ich nicht mehr ins Karussell. Ja.
Seit die ich anderen, schwanger, kann ich, also schwanger war, kann ich nicht mehr Fahrrad fahren.
Oder irgendwie sowas. Ja,
gruselig,
und dann kann es sein, wenn man eine Entwicklungsförderung macht, dann kann man das wieder. Ja, so. Die einen kommen halt mit einer Gleichgewichtsverunsicherung aus der neuromotorischen Unreife in diesen Zustand rein. Die anderen, die ein reiferes Gleichgewichtssystem haben, die kommen auch in diesen Zustand rein, aber wenn die abgestillt haben, kommen die da wieder raus. Mhm. Ja, die können dann wieder. Bis irgendwann natürlich diese generelle altersbedingte Abnahme der kompensatorischen Funktionen im Gleichgewichtssystem einsetzt, der man mit Sport und Dingen entgegensetzen kann, wie auch immer. Also das ist der eine Grund, weswegen ich davon ausgehe, weibliche Geschlechtshormone haben einen Effekt auf das Gleichgewichtssystem. Der zweite Grund ist, also ich glaube mir das dann zusammen aus Studien, die ich lese, man hat untersucht, Transfrauen, also Männer, die zu Frauen geworden sind, die weibliche Geschlechtshormone genommen haben, die hat man vorher und nachher getestet auf verschiedene Funktionen. Und was besonders stark abgenommen hat, war die räumliche Orientierungsfähigkeit. Und nachdem sie jetzt die weiblichen Hormone bekommen haben und die räumliche Orientierungsfähigkeit, ne, bitte keine Klischees, ja, Frauen können nicht einparken und so weiter. Auf gar keinen Fall. Aber wir sehen wieder einen Zusammenhang zum Gleichgewichtssystem, weil räumliche Orientierung basiert fundamental auf der Funktionsweise des Gleichgewichtssystems. So. Und gerade neulich habe ich noch irgendwas gelesen, aber es fällt mir jetzt leider nicht ein, wo auch nochmal dieser Zusammenhang wieder bestätigt worden ist. Also ich gehe davon aus, dass die künstlichen weiblichen Geschlechtshormone besonders in den ersten 2 Monaten der Schwangerschaft, wenn sie dort noch im Körper der Mutter vorhanden sind, diese frühe Entwicklung im Embryo, was das die Gleichgewichtswahrnehmung betrifft, ungünstig beeinflussen kann. Und es macht wieder nichts kaputt, aber es kann sein, dass es sich verzögert, dass also nicht schon mit der 9. Woche das Baby einen Moro auslösen kann oder beim Baby ein Moro ausgelöst werden kann durch eine plötzliche Gleichgewichtsveränderung, weil das Baby kann die Gleichgewichtsveränderung noch gar nicht wahrnehmen. Mhm. Ja, das ist noch gar nicht in place. Und dass es erst später kommt, vielleicht dann in der 11. Woche oder selbst in der 10. Eine Woche ist für die Entwicklung eines Embryos oder eines Fötus super viel. Ja, ein Tag, eine Stunde später hat schon einen Effekt, weil die Zeit nach hinten raus ja begrenzt ist. Ja, ich muss ja den Moro dann eine ganze Zeit lang turnen, damit ich ihn ausgeturnt habe im Mutterleib. Und damit haben wir ja sehr viel zu tun, wenn das nicht möglich war. Gibt ja noch andere Faktoren, aber einer kann sein. Und das sieht von außen nicht spektakulär aus. Da gab es jetzt von außen keinen großen Störfaktor. Ja, Mama war happy, alles lief gut. Ja, aber wir haben diese Rahmenbedingungen, künstliche weibliche Geschlechtshormone. Und für Jungen kommt noch hinzu, dass das auf die männlichen Geschlechtsorgane und bis in die Gehirnentwicklung gibt es Studien, die zeigen können, dass das insbesondere für Jungen ungünstig ist. Ja, wenn sie so einem hohen Prozentsatz an künstlichen weiblichen Geschlechtshormonen. Ich spreche mal von künstlich, weil die Geschlechtshormone, die Mutter selber hat, die gehören da natürlich hin. Ja? Ja. Das heißt, was bei der Mutter selber passiert im Körper, ist kein Problem. Allerdings gibt es auch einen Zusammenhang zu anderen östrogenähnlichen Faktoren. Und das sind diese Plastikstoffe. Ja, also inzwischen wird ja überall beworben, das BPA-frei und so weiter und so fort. Und das kann auch einen Einfluss haben, dass wir schon über die Umwelt östrogenähnliche Stoffe aufnehmen. Die können quasi auch einen ähnlichen Effekt haben, natürlich nicht in der Stärke, aber das kann noch dazukommen. Außerdem die ganzen Sojaprodukte, auch sagen, Soja.
Die Phytoöstrogene, mich jetzt auch mal interessieren. Das ist auch ein Einfluss.
Spielt auch möglicherweise, wenn ich jetzt keine Milch vertrage und mich ausschließlich über Sojamilch zum Beispiel, es müssen große Mengen sein, aber es wäre denkbar, dass das auch einen Effekt hat, wenn das mit anderen Faktoren noch zusammenkommt. Und wir wissen zum Beispiel auch, es gibt ganz viele Faktoren laut Forschung, die zu Transgender-Identitäten führen. Es gibt aber irgendwie 70% Männer, die Frauen werden wollen und nur 30% andersrum. Ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber es ist ein ganz großer Unterschied. Und das ergibt für mich Sinn, weil schon auch die bisherige Forschung vermutet, dass die Hormonlage während der Schwangerschaft dabei eine Rolle spielt. Und da haben wir einfach allein schon durch die ganzen Hormonersatztherapien und die Pille auch bis vielleicht hin ins Trinkwasser. Es ist immer, wie ist es kontrolliert, wo kommt es her? Aber die Plastikstoffe, das Soja, also wir haben ein Überangebot an weiblichen Geschlechtshormonen. Und es gibt ja schon an bestimmten Klärwerksausflüssen in USA Fische, wo es keine männlichen, also die haben keine männlichen Geschlechtsorgane mehr. Ja, das ist, kommt nicht mehr vor.
Gibt es Studien zu bioidentischen Hormonen? Weißt du das? Also es gibt ja auch quasi von einem Rind das Östrogen oder das Progesteron. Also es wird ja häufig mit bioidentischen Hormonen gearbeitet, in Richtung Wechseljahre jetzt kurz denke.
Also für mich ist alles, was nicht der Körper in Eigenregie selber managt, künstlich hinzugefügt.
Ach so, okay.
Ja, ob es nun hergestellt ist oder aus dem Tier kommt, das ist mir dabei egal. Okay. Ja, so. Also der entscheidende Zusammenhang ist also zwischen diesen Hormonen. Und ihr seht, das ist noch, das braucht Forschung jetzt. Ne? Ja. Aber das ist, was ich beobachte. Ich habe das Kind vor mir, ich sehe kaum Indikatoren. Und das Kind ist super hypervestibulär, also sehr empfindlich im Gleichgewichtsorgan. Das alle Bewegungen, es mag nicht schaukeln, ja, ist sehr vorsichtig zum Beispiel. Und dabei blass und dünn, also die Furchtlähmungsanzeichen. Denn wenn ich den Moro nicht genug turnen kann in der Schwangerschaft, kann der Moro auch die Furchtlähmung nicht ausreichend überlagern. Ja, so dass ich nicht immer die typischen Faktoren habe in der Anamnese. Und da kommt noch ein Faktor dazu, nämlich die genetische Prädisposition. Und das war so ein Nebeneffekt des Kongresses in Chester. Da war so eine also nicht Gentechnikerin, eine, die zu genetischen Einflüssen auf kindliche Entwicklung forscht, mit Riesenstudien, mit 8000 Teilnehmern und so weiter, also wirklich große länderübergreifende, Norwegen, UK, Datenbanken hatten die da aufgebaut und haben geguckt, welchen Effekt haben die Gene auf den Zeitpunkt des Laufenlernens zum Beispiel. Und da haben sie auch rausgefunden, also 25%, das heißt 75% kommt woanders her, aber 25% kommt daher. Aber ich will ja auf was anderes hinaus mit der Furchtlähmung. Und zwar hat diese Forscherin auch geguckt, welche Effekte haben Gene auf Charaktereigenschaften, auf Temper, also wie sagt man das auf Deutsch, Temperament oder Verhalten eben des Kindes, schüchtern oder hyperaktiv oder wie auch immer. Und da hat man rausgefunden, diese Einflüsse der Gene sind super gering, alles eigentlich unter 10%, sogar unter 5%, außer Schüchternheit. Das hat 15%. Das stach total raus, ja. Und Schüchternheit jetzt beim Baby, die haben Kinder untersucht von 0 bis 3 Jahren, ne? Also kein Blickkontakt, vermeidend, hatten so ein paar Kategorien aufgelistet, was wir alles in Verbindung bringen würden mit so einem Rückzugsverhalten. Und das hat die höchste genetische Prädisposition, also die Gene haben den höchsten Einfluss darauf, dass das als Verhalten beim Baby letztendlich kommt. Und das sehe ich eben auch häufig. Es gibt immer mal diese Kinder mit Resten von Furchtlähmungsreaktionen, wo wenig Einflussfaktoren von außen sind, aber die Eltern haben auch Furchtlähmung. Ja, so. Und das heißt also, diese Hormone in der Frühschwangerschaft und die genetische Prädisposition. Und wenn das dann noch zusammenkommt, das ist ja, was ich am Anfang auch gesagt habe, es ist immer entscheidend, ein Faktor in der Regel können wir vernachlässigen. Mhm. Ja, es muss ein stimmiges Bild ergeben. Und dann ist hier der eine Stein und der andere. Und dann baut sich das so auf, bis ich dann am Ende das Ergebnis davon habe. Mhm. Genau, und zu den Hormonen muss ich noch, um das vollständig zu machen, auch über Schilddrüsenhormone sprechen.
Danke.
Und da gibt es quasi einen ähnlichen vermuteten Effekt. Also wir wissen, dass eine euthyrote Schwangerschaft, das heißt medizinisch gesprochen, dass die Schilddrüsenhormoneinstellung im Körper der Mutter richtig ist. Gut ist. Eu heißt gut. Ja, euthyrot. Die Schilddrüsenhormone sind gut eingestellt. Das ist entscheidend für einen guten neuromotorischen Ausgang der Schwangerschaft. Das weiß die Medizin selber. Deswegen guckt sie ja so intensiv bei Schwangeren auch nach den Schilddrüsenhormonen.
Ist das so?
In der Regel, so wird das jedenfalls postuliert. Und als ich meiner Frauenärztin damals sagte, ich möchte wissen, wie mein Röteln-Titer ist, weil ich schwanger werden will, da hat sie gesagt, ich gucke auch gleich nach der Schilddrüse, weil sie haben so Basedow-Augen. Ja, also in der Regel ist das in der Medizin bekannt, denn wenn jetzt das nicht stimmig ist, das Verhältnis an Schilddrüsenhormonen im Körper der Mutter, dann gibt es ein erhöhtes Risiko für Präeklampsie, also für mal umgangssprachlich Vorzeichen von Schwangerschaftsvergiftung, von Blutungen bei der Mutter nach der Geburt und eben auch mentale oder motorische Retardierung beim Kind, niedriges Geburtsgewicht und erhöhte zwischengeburtliche Sterblichkeit. Ja? Also das heißt, wir wissen, es ist ganz wichtig, dass die Schilddrüsenhormone gut eingestellt sind in der Schwangerschaft, allgemein bekannt. So. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich von außen das supplementiere, weil ich irgendwie eine Über- oder Unterfunktion habe, dann kann das nie so minutiös und in jeder Sekunde in der Einstellung reagieren, wie wenn das natürlich der Körper von alleine regelt. Und jetzt wissen wir auch aus der Wissenschaft, dass in dem 7. bis 8. Schwangerschaftswoche, in genau der Zeitpunkt, wo eben die Bogengänge anfangen auch zu arbeiten, der HCG-Spiegel, also Schwangerschaftshormon, besonders hoch ist. Und das hat eine ähnliche molekulare Struktur wie die Schilddrüsenhormone, die supplementiert werden. Und das ist in der Medizin bekannt. Das ist ein Zeitpunkt, wo es besonders schwierig ist, es euthyrot einzustellen. Ja? Und wie ihr schon sagt, wie, das wird kontrolliert. Also vielleicht wird das gar nicht immer so kontrolliert. Und bei Müttern, wo ich weiß, die nehmen Schilddrüsenhormone, dann frage ich, wie oft wurde das kontrolliert? Und dann sagen sie vielleicht, ja, das war dann schon einmal im Monat statt einmal im Jahr,
also
während der Schwangerschaft. Ja. Ja. Und sonst ist vielleicht oder zweimal im Jahr oder es ist jedenfalls schon öfter als sonst. Aber es ist eben nicht jeden Tag, es ist nicht jede Stunde, es ist nicht jede Woche. dass es kontrolliert wird. Und das ist ja eine sensible Phase, mhm. 7. bis 8. Woche. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo vermutlich quasi, wenn ich das nicht über den Körper alleine reguliere, das nicht ganz optimal zu steuern geht von außen. Und so sehen wir einen Zusammenhang wieder, rein ganz physiologisch, dass die Wahrnehmung des Gleichgewichtssystems in eine Verzögerung kommen kann. Und ob das dann einen Effekt entwickelt, hängt dann noch von vielen anderen Faktoren ab. Ne? Und dann kommt natürlich noch dazu, warum hat die Mutter eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion? Und das hat vermutlich viel damit zu tun, wie die Mutter selber auch neuromotorisch mit Furchtlähmung oder Moro aufgestellt ist. Das ist ja heute nicht so unser Thema. Aber da können wir ein andermal drüber sprechen. Genau, und das ist dann, kommt in diese Rahmenbedingungen dann natürlich noch mit rein. Also da gibt es auch so erste Ansätze in der Forschung, die einen Zusammenhang sehen, ja, zwischen Moro oder Furchtlähmung. Und nicht so, dass jemand wirklich das untersucht hätte, aber wenn man auf die physiologischen Reaktionen guckt, was der Moro macht, also Sympathikusreaktion oder Parasympathikusreaktion in der Überstimulation und das in Verbindung setzt mit Schilddrüsenfunktionen, dann kann man da zu Schlüssen kommen, ja, dass es einen Zusammenhang gibt. So, großes Hormonthema.
Sehr spannend. Bei anderen Medikamenten oder sowas, ist dir da noch irgendwas bekannt? Also ich meine, klar, es ist natürlich sehr individuell. Wir können jetzt auch nicht alle Medikamente abklappern, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da ist auch Vorsicht geboten?
Vielleicht ein Medikament, was doch eher lapidar genommen wird. Ich weiß jetzt nicht, Ibuprofen, Paracetamol, also...
Ja, bei sowas.
Also ich würde auch sagen, es ist grundsätzlich bei jedem Medikament ganz gründlich abzuwägen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Und da ist mir jetzt keine Studie oder irgendwas bekannt, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall immer verkehrt und die Medizin vergibt es eindeutig. Ich würde auf jeden Fall auch, das muss man dann abwägen, ja, Antibiotika zum Beispiel. Ja, ja, das wäre ja so eine Sache. Und da gibt es Studien, die sind auch im ABC des Lernerfolgs veröffentlicht oder beschrieben, dass man da schon Zusammenhänge gefunden hat, aber auch nur mit bestimmten Antibiotika und mit einer hohen Dosierung. Aber da gibt es Zusammenhänge, die auch die normale Medizin erkannt hat in der Schwangerschaft, wo was jetzt zum Beispiel motorische oder mentale Funktionen des Babys, die man später dann untersucht hat, angehen. Und wenn man das schon findet, dann kann man eben immer davon ausgehen, dass es noch subtilere Störfaktoren, die im Zusammenhang mit der Unreife später im Schulalter eine Auffälligkeit zeigen, auch geben kann. Und das muss dann abgewogen werden, brauche ich das? Weil manchmal ist halt das Bakterium noch schlimmer, ja, weil auch Bakterien und Viren natürlich von bis zur Behinderung, bis zum Abgang des Babys oder eben, ja, das kann man so nebenbei, ist keine besonders große Störung, kann der Einfluss sein. Ne? Und das muss man dann abwägen. Und für diese beiden Dinge gilt, ich würde in der Anamnese immer alles notieren, weil ich im Gesamtbild nachher entscheide, ich hatte das ein Gewicht oder nicht. Ja? Und das ist besonders wichtig, wann wurde das genommen. Und wieder könnt ihr euch vorstellen, also wenn es in der Frühschwangerschaft ist, also in den ersten 3 Monaten, dann habe ich vermutlich einen Effekt, wenn es einen negativen Effekt gibt auf die Gleichgewichtsverarbeitung und die Furchtlähmung. Und wenn es später ist, dann habe ich eher auf Moro oder TLR oder die anderen Reflexe, die eben später ihre Weitezeit haben, den Effekt, ja, den störenden Effekt. Genau, also das gilt genauso auch für Teratogene, also für Umweltgifte. Es ist immer entscheidend zu gucken, zu welchem Zeitpunkt war das. Ja, so wie auch beim Stress. Immer bei welchem Zeitpunkt ist das gewesen.
Darf ich das Thema Schwangerschaftsdiabetes noch aufmachen? Ja. Also Platz 1 ist ja bei den Schwangerschaftsauffälligkeiten, Erkrankung, Schwangerschaftsdiabetes. Welchen Einfluss hat das Schwangerschaftsdiabetes auf neuromotorische Unreife?
Das hängt auch total davon ab, wie das behandelt wird. Ja, also kriege ich meinen Schwangerschaftsdiabetes über Ernährung in den Griff, dann kann es sein, und es wird früh festgestellt, dass es überhaupt keinen Effekt hat. Mhm. Ja. Aber wenn es mit Insulin behandelt wird, dann hat es in der Regel einen Effekt auf die Stoffwechselreaktionen des Babys selber. Die Babys sind häufig dann später dünn, ja, besonders dünn. Und die müssen natürlich, wenn sie dann rauskommen, ganz anders erstmal in die Selbstregulation kommen. Und das kann ich nur so vage beantworten, indem ich sage, dann kann das Baby nicht so sehr sich um seine neuromotorische Entwicklung nachgeburtlich kümmern. Ja, weil es zu tun hat, überhaupt erstmal den Stoffwechsel zu regulieren und hinzubekommen. Und häufig geht das dann einher mit Trennungen von der Mutter oder mit Intensivpflege oder mit Spritzen oder mit solchen Dingen, die dann, das ist dann der Effekt, ja, den quasi der Schwangerschaftsdiabetes oder die Behandlung des Schwangerschaftsdiabetes verursacht hat, dann gibt es den Effekt, ist es unerkannt und das Baby wird so groß, dann habe ich häufig Geburtskomplikationen. Ja, entweder die erkennen von außen, dass es so groß ist, machen Kaiserschnitt, dann habe ich das Kind quasi um seinen Geburtsturnen gebracht. Mhm. Ja, das konnte es dann nicht machen, neuromotorisch. Oder aber das Kind geht in die Geburt und hat dann so einen verlängerten Geburtsverlauf, steckt vielleicht fest, wird noch mit Sauglocke oder wie auch immer, ja, kommt dann in Sauerstoffnot oder wie auch immer. So dass ich sagen würde, der Schwangerschaftsdiabetes ist dann relevant über sekundäre Faktoren. Also entweder er wird nicht erkannt und dann hat es diesen Einfluss, oder er wird mit Insulin behandelt. Und dann führt es dazu. Und spannend finde ich, das ist aber eine reine Hypothese, es gibt quasi eine These von Kader, der ja zuerst über den Feuchtlähmungsreflex im Zusammenhang mit Säuglingen berichtet hat, aus Norwegen, ein norwegischer Mediziner. Und der hat gesagt, das ist quasi eine Reflexkette, die kann von oben nach unten verlaufen und von unten nach oben. Ja, also das heißt, Reize im Körper können bis hin zu der Furchtempfindung im Gehirn. Aber genauso geht es eben auch umgekehrt. Und wir haben einen sehr engen Zusammenhang auch zwischen Stoffwechselauffälligkeiten und Furchtlähmung. Ja, ihr wisst, das dünne, blasse Kind, ja, oder Erwachsene, die können alles essen, was sie wollen, die werden nicht dick. Ja, die haben einfach so eine hohe, also es gibt einen Zusammenhang auch zwischen Furchtlähmung und Auffälligkeiten in der Verstoffwechselung. Und das ist nicht nur in unserer Praxis sichtbar. Man hat ja auch Mäuse untersucht, als man sehen wollte, über wie viele Generationen kann ich Trauma in den Genen feststellen. Ja, also wie ist der transgenerationale Effekt? Da hat man Mäuse traumatisiert, indem man sie frisch geboren in unregelmäßigen Abständen von ihren Müttern getrennt hat. Das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend, dass das die Traumatisierung war der Mäuse. Und dann hat man festgestellt, in der dritten Generation später, die also nicht mit traumatisierten Mäusen aufgewachsen sind und selber keine Traumatisierung erlebt hatten, die haben trotzdem bei selber Nahrung wie vergleichbare Mäuse weniger gewogen. Ja, die haben nicht zugenommen, die hatten eine Stoffwechselauffälligkeit. Und damit haben die Forscher begründet, es ist eben nicht nur abgeguckt. Ja. Sonst hat man häufig gesagt, na ja, ich gucke mir halt das Verhalten und das Stressverhalten, ich gucke mir das nur ab. Und man hat sogar bis hin in die mRNA-Strukturen ja feststellen können, wie das übertragen wird, genetisch, ja, von einer Generation auf die nächste. Aber ich erzähle das jetzt, um nochmal deutlich zu machen, es gibt diesen Zusammenhang zwischen Furchtlähmung und Stoffwechsel. Und das geht eben in beide Richtungen. Mhm. Ja, wenn ich in meiner Verstoffwechselung Probleme habe und die Versorgung im Blutzucker ist nicht stimmig, ja, dann kann das Baby eben auch über die Maßen in eine Furchtlähmung oder auch in eine Moro-Reaktion, je nachdem, geraten. Und da kann eben der nicht behandelte Schwangerschaftsdiabetes oder wieder, wenn ich es von außen behandle, das lässt sich gar nicht so fein justieren, dass ich es nicht über- oder unterdosiere. Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Und dann eben noch die Folgeprobleme, die dann daraus entstehen. Es gibt ja so diesen Glauben, diese großen Babys sind immer das Ergebnis von Schwangerschaftsdiabetes. Da will ich auch mal kurz zu sagen, meine Hebamme hat damals gesagt, das kommt drauf an, wie fit das Baby ist. Ja, ist das Baby nach der Geburt wach und hat Tonus und ist halt groß, dann ist es halt gut ernährt worden, konnte gut wachsen. und ist das Baby schlaff und schläfrig und hat keinen guten Tonus und ist eben sehr groß, dann ist es vermutlich aufgrund von Schwangerschaftsdiabetes dazu gekommen. Also da kann man schon sehen, dass auch der, wenn man sagt, kein schwacher Tonus und nicht wach, ja, das hat auch einen Effekt auf neuromotorische Funktionen, wenn ich so einen unerkannten Schwangerschaftsdiabetes habe, was jetzt in jedem Detail noch nicht erforscht ist. Aber man muss sich jetzt keine Sorgen machen. Und da kommen wir wieder zur Osteopathie, ja, vorher. Ja. Also dann gibt's Schranken, aber wenn das alles gut geht, kann es sich so dehnen, wie es halt muss. Und dann kommen die Kinder raus. Also das ist nicht per se ein Zeichen für Schwangerschaftsdiabetes, wenn die Kinder groß und schwer sind. Es kommt darauf an, wie geht's denen nach der Geburt?
Ja.
Wie sind sie dann in der Anpassung? Bluthochdruck, Blutung haben wir jetzt noch nicht.
Ja, das finde ich auch noch spannend.
Na, Blutung hattest du ja kurz angesprochen. So. Also ich habe häufig Anamnesegespräche gehabt von Müttern, die quasi mit Zwillingen schwanger waren und die dann in der, was weiß ich, 10., 11. Woche eine Blutung haben und ein Zwilling abgegangen ist. Vielleicht nochmal deine Erfahrung mit zum Thema Blutung, Zwillingsabgang. Ich mache gleich eine große Tür auf.
Ja, okay. Also da finde ich erstmal ganz wichtig, das ist ja auch in der systemischen Arbeit eine Zeit lang oder auch immer noch ein ganz beliebtes Thema. Ja. Mhm. Und das fand ich ganz toll bei unserem Kongress, Malte Nellis, der gesagt hat, man muss auch vorsichtig sein, was man Leuten einredet und gucken, gibt es eine Evidenz? Ja. Mhm. Also gibt es eine Evidenz dafür, dass da ein Zwilling war? Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt? Und so ist ja in unserer Anamnese auch. Ja, wir würden das ja nicht behaupten, wenn wir nicht irgendwie einen Anhaltspunkt haben. Und ein Anhaltspunkt ist halt eine Blutung in der frühen Schwangerschaft. Mhm. Ja, das wäre so ein Anhaltspunkt. Dann kann man noch fragen, ob es noch in der Familie irgendwo Zwillinge gibt. Ja, und das würde das noch ein bisschen bekräftigen. Und immer mal wieder wissen aber auch Mütter, dass ein Zwilling angelegt war oder
manchmal ja, die Kinder sogar, ne?
Genau. Wie meinst du das?
Na, manchmal haben wir das auch in der Praxis schon erlebt, dass die Kinder oder auch die Erwachsenen immer von dem Gefühl eines Zwillingsgeschwisterchens sprachen, was teilweise entweder sogar noch gar nicht erzählt worden ist oder was dann erzählt worden ist. Also oftmals.
Genau. Und das wäre für mich so fast aussagekräftiger noch von dem Kind. Das stelle ich mir noch weniger beeinflussbar vor von so einer Idee. Ach ja, der Zwilling. Aber ne, also dieses, man muss wirklich gucken, weil man kann das auch sich einreden oder ne, das da hat eben Malte so vorgewarnt aus der systemischen Perspektive. Und die Kinder, was wir von Amara Eckert erlebt haben, ja, wie die Kinder wissen und das ausdrücken können im Spiel, was sie erlebt haben in der Zeit, ne, das war ja super irre. Und das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Und jetzt ist ja die Frage, was bedeutet das für den, der geblieben ist?
Ja. Ne?
Und wir wissen praktisch aus der Erfahrung, dass die Konfrontation mit dem Thema Tod immer ein Auslösefaktor auch für Persistenzen von Furchtlähmungsreaktionen sein können. Das Baby ist ja in dieser frühen Phase selber eh in der Ausreifung seiner Rückzugsreaktionen und das könnte quasi zu einer Überstimulation in diese Richtung führen. Das ist ganz hypothetisch. Ein Vater, wo das mal der Fall war, der sagte zu mir, also wie soll das einen Effekt gehabt haben auf seinen Sohn, dass da, das hat er doch noch gar nicht gemerkt. Und wir wissen aber ja jetzt auch von Marc Solms, ne, und natürlich von Amara Eckert beim Kongress, wie doll tatsächlich doch auch aus dieser frühen Phase es in den Zellen Erinnerung gibt, ja, was da war. Und das ist ja letztendlich eine Konfrontation mit dem Tod. Da ist einer da, der geht weg. So, und das ist ein Bedrohungsgefühl. Und deswegen sehen wir da häufig, dass ein Zusammenhang zu einem Kind, was später mit Furchtlähmung zu tun hat oder eben auch mit diesen Ängsten verlassen zu werden. Das kommt natürlich sehr stark darauf an, was dann später auch noch war. Das Kind dann auch noch eine Trennung von der Mutter erlebt während der Geburt oder danach. Ja, da spreche ich noch drüber, während der Geburt eine Trennung von der Mutter. Hä? Ja, aber das gibt es neuromotorisch. Und das heißt also, wenn ich weiß, die Blutung kommt aus dem Abgang eines zweiten Zwillings, dann ist das nochmal stärker ein Indikator in Richtung, dass vermutlich die Furchtlähmung nicht richtig ausgereift werden kann, als es jetzt eine normale eines oder irgendeine allgemeine Blutung wäre. Zu den anderen Blutungen, die jetzt nicht mit Zwillingsabgängen in Verbindung stehen, kommt es wieder darauf an, wie wird damit umgegangen? Mhm. Das erste große Thema ist wieder Stress. Wie viel Stress hat die Mutter deshalb? Das zweite große Thema ist, muss sie liegen? Ja. Dann habe ich zu wenig Gleichgewichtsstimulation für das Baby, wenn die Mutter liegen muss. Kriegt sie Progesteron? Ja, dann habe ich wieder einen Hormoneinfluss und vielleicht später, dass die Plazenta sich nicht löst und dann habe ich nachgeburtlich wieder Komplikationen, wodurch dann die Entwicklung des Kindes nachgeburtlich gestört wird. Also so komplex wie das ist, kann ich leider gar nicht sprechen. Ja, aber das heißt, Blutungen in der Schwangerschaft haben immer einen Effekt als ein Störfaktor. Und es kommt dann darauf an, woher kommt die Blutung und wie wurde damit umgegangen, damit ich entscheiden kann, ja, oder sehen kann, welches Gewicht und wo hat jetzt der Einfluss stattgefunden. Mhm. Reicht euch das? Oder?
Ja.
Nee, ich glaube.
Woanders hin.
Ja.
Mhm. Sehr schön.
Ja.
Ich wollte sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause.
Gut, wir machen jetzt erstmal eine Pause.
Und starten im zweiten Teil mit Geburtsprozess und was es da für Schwierigkeiten und Hürden manchmal gibt, die zu neuromotorischer Unreife führen. Und bis dahin verabschieden wir euch mit
Tschüss.
Tschüssi.